Ihr seht hier vorne eine etwas eigenwillige Gestaltung, die wir sonst bei den Konfirmationsgottesdiensten noch nicht hatten. Ideengeber ist meine Frau gewesen, wie für so vieles. Sie sagte, mach doch mal was zum Thema Baustelle. Das Leben ist doch eine Baustelle. Und dann habe ich gedacht, ja, das stimmt. Das stimmt für euch, weil ihr ja ins Leben reingeht und da arbeitet ihr in eurer Schulausbildung und so weiter, was ihr mal werden wollt. Und dann kommt auch bald eigene Familienplanung und so weiter. Erstmal natürlich nicht. Erstmal hat man andere Sachen im Kopf, ganz bestimmt. Ja, aber so schnell geht das. Also auf einmal findet man sich in ganz anderen Lebensumständen. Und dann dachte ich, die alten Leute, die da sind, die sind ja selber eine Baustelle manchmal. Hat schon so manche Ersatzteile eingebaut vielleicht. Aber auch junge Leute sehen sich selbst als Baustelle. Da ist man ja dran und es wird so viel Geld investiert, ne, für das Äußere, was instand gehalten werden muss. Und das sind ja Dauerbaustellen. Also ich habe auch das Gefühl, das ist mittlerweile gar nicht mehr geschlechterspezifisch. Man findet in den Kaufhäusern fast genauso viele Beauty-Produkte für Männer wie für Frauen. Ich war ganz erschüttert, als ich das mal festgestellt habe. Mancher, auch ganz junge Mensch, der es eigentlich gar nicht nötig hat, ist da ständig zugange und man investiert viel Geld für diese Dauerbaustelle, fast wie am Berliner Flughafen, viel Geld reingesteckt und doch ist noch keiner gelandet. Egal. Kommt irgendwann, kommt alles. Irgendwann wird alles in Betrieb gehen. Das Leben ist eine Baustelle. Und ich möchte den Blick lenken auf Gott, den Baumeister. Und zwar haben wir in der Bibel eine Geschichte von einer Baustelle, die ist sehr tiefgründig, diese Geschichte. Viele Menschen denken ja, ja, in der Bibel stehen immer so Märchengeschichten und so weiter. Ich werde euch dann ein paar Worte dazu sagen. Diese biblischen Geschichten, liebe Leute, die beinhalten mehr Wahrheit über den Menschen als die ganze andere Weltliteratur. Wir hören jetzt mal dieses kleine Stückchen aus dem ersten Buch Mose.
Es hatte aber alle Welt allerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Schinar und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörbel und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut in aller Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, welche die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nicht mehr verwehrt werden können, von allem, was sie sich vorgenommen haben, zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr das selbst verwirrt hat, alle Länder Sprache, und sie von dort zerstreut hat in alle Länder.
Diese Geschichte gibt es in abgewandelter Form in allen Kulturen. In Afrika, in verschiedenen Regionen, in Südamerika, in Nordamerika, bei den Indianern, in Südostasien, sogar in Australien. Es ist völlig unklar, wie ein und derselbe Gedanke, nämlich dass das Projekt, einen Turm zu bauen, der bis in den Himmel hineinführt, in Zusammenhang gebracht wird mit der Entstehung verschiedener Sprachen. Ich will das nur mal erwähnen. Es gibt keine Erklärung dafür, warum das weltweit anzutreffen ist, mit Unterschieden, aber im Kern doch trotzdem dieselbe Aussage. Was hier berichtet wird, ist ein alter Menschheitstraum. Und es ist mehr noch, es drückt auch aus, was in uns allen zutiefst drin steckt. Einmal als Menschheitsprojekt wird hier gesagt, dass Menschen sich vornehmen, alle Grenzen zu überwinden. Lasst uns einen Turm bauen, der bis in den Himmel hineinreicht. Irgendwie ist das ja auch heute so, dass man immer höher bauen will. Ich weiß gar nicht, wie hoch in Dubai. Ist das noch der höchste Turm? Man merkt sich das echt noch, ne? Ja, aber es wird, glaube ich, jetzt schon dran gearbeitet, das auch zu übertrumpfen. Ich weiß nicht, warum man da immer so in die Höhe hinein will. Das ist noch der Fall. Aber dahinter ist ja auch eine Sinnbildlichkeit. Man will den Himmel erobern. Und das ist eine tiefe Sinnbildlichkeit, die dahin steckt. Der Mensch will aus eigener Anstrengung dorthin, wo die Götter sind. Und die Bibel macht das deutlich, der Mensch möchte sogar auf diesen Platz. Auf diesen Platz, den Gott innehat. Das steckt drin in dieser Geschichte. Und dahinter steckt auch die Überwindung von Urängsten, die diese Menschheit hat. Wir werden zerstreut werden. Kontrollverlust. Und dagegen die Fantasie einer totalen Eigenkontrolle, die sich hier ausspricht. Machterweiterung. Es ließen sich aus heutiger Zeit unzählige Beispiele bringen, die dasselbe Projekt sind. Es ist die sich selbst vergottende Menschheit, die hier beschrieben wird. Hybris, Überheblichkeit. Ich finde diesen biblischen Text sehr witzig, weil darin gesagt wird, dass Gott im Himmel erst einmal heruntersteigen muss, um sich diesen Turm anzusehen. So klein sind am Ende die Dinge, die die Menschen mit großer Anstrengung sich vornehmen. Aber es gibt diese Turmbaugeschichte sicherlich auch als persönliches Lebenskonzept. Wir suchen nämlich alle den Himmel. Ob wir das so nennen, ist eine andere Frage. Viele Menschen nennen das anders. Aber in ihrer Suche und ihrem Streben nach totalem Glück und Unvergänglichkeit tun sie genau das. Man sucht und arbeitet an seinem persönlichen Himmel, auch wenn man es nicht so nennt. Und man will auch ein Stück Ewigkeit erreichen und sich unsterblich machen. Darauf ist so vieles gerichtet, was Menschen tun. Die Geschichte vom Turmbau zu Babel erzählt die Urangst des Menschen, unbedeutend zu sein, ausgeliefert zu sein und sich zu verlieren. Und dagegen steht dann er auf und versucht mit allem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, ob das nun antike Baukunst ist oder moderne Wissenschaft, die Raumfahrt oder die Digitalisierung oder die Gentechnik, alle Grenzen zu durchbrechen, zu sagen, wir schaffen uns das ewige Leben. Und das sagen heute auch Wissenschaftler sehr deutlich. Sie sagen, wir werden den Tod abschaffen. Die Geschichte vom Turmbau zu Babel offenbart eine geistliche Wahrheit, die immer aktuell ist. Letztlich will der Mensch auf Gottes Platz, er will seine eigene Bedeutung selbst kreieren und sich einen Namen machen, um unvergänglich zu sein. Und die Prognose fällt mir sehr leicht. Es wird nichts nützen. Und was die biblische Geschichte auch erzählt, ist, dass am Ende genau das Gegenteil von dem erreicht wird, was man sich so großmütig vorgenommen hatte. Nämlich Chaos wird sein und Untergang. Sie mussten aufhören, die Stadt zu bauen. Was im Großen gilt, das gilt auch im Kleinen. Wir unternehmen so viel, um unseren persönlichen Traum vom Paradies zu verwirklichen. Wir eröffnen unsere eigenen Baustellen, jeder seine eigene, und sind unsere eigenen Baumeister. Unser Projekt heißt, ich arbeite mich empor zu meinem persönlichen Himmelreich. Es wird aber scheitern. Paul Gerhardt hat ein Morgenlied gedichtet, darin heißt es, menschliches Wesen, was ist's gewesen? In einer Stunde geht es zugrunde. Alles in allem muss brechen und fallen. Wir hören einen zweiten biblischen Text, der eine ganz andere Haltung berichtet. In diesem Text wollen Menschen nicht in ihrer eigenen Regie und eigenen Kraft sich zum Himmel emporarbeiten, sondern sie warten demütig darauf, dass der Himmel zu ihnen kommt, so wie Jesus versprochen hatte. Sie warten, um zu empfangen, was Gott verheißen hat. Wir hören aus Apostelgeschichte 2 die Geschichte vom Pfingstwunder.
Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Da geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt von, wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen, in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber und wunderten sich und sprachen: Siehe, sind sie nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache, Pater und Pender und Elemiter und Einwander aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber? Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle, wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden?
Ja, was will das werden, sagen sie damals. Im Rückblick heute sehen wir es. Es wollte werden die Geschichte eines ganz anderen Baus, einer Baustelle, die Gott eröffnet hat. Und hier wird nicht ein menschliches Bauwerk und menschliches Projekt verwirklicht, sondern Gottes Projekt. Es geht um den Bau eines unsichtbaren Gebäudes, eines Tempels. Der Turm zu Babel war im Übrigen wahrscheinlich auch ein Tempel, ein großer Stufenturm für die Beobachtung der Gestirne. Und der Tempel, der hier errichtet wird, ist unsichtbar, ein geistliches Haus, es ist die Gemeinde. Die Gemeinde als ein geistlicher Tempel, in dem Gott wohnen möchte. Eine weltweite Bewegung. Die Geschichte vom Pfingstwunder sagt, dass über alle Barrieren und Grenzen hinweg auf einmal Verständigung geschieht. Das ist Wirklichkeit geworden. Man kann natürlich die Dinge immer anzweifeln und sagen, ach, das sind ja komische Wundergeschichten. Aber eins kann man nicht aus der Welt schaffen, dass nämlich die Gemeinde Jesu etwas getan hat, was völlig einzigartig ist in dieser Welt. Es gibt heute Christen in Afrika, sie feiern ihre Gottesdienste vollkommen anders als wir. Die gehen stundenlang, man ist nie pünktlich, weder am Anfang noch am Ende. Es ist viel Gesang, es ist viel Rhythmus und Klatschen. Es gibt Gemeinden in Europa, diszipliniert, wie ihr hier alle sitzt, faszinierend. Es gibt Gemeinden in Asien, die haben eine andere Kultur. Es gibt den Ausdruck lebendigen Glaubens an Jesus Christus, den Heiland, in jeder Kultur auf andere Weise. Weil Christus lebendig ist. Weil Gott die Vielfalt des Lebens geschaffen hat. Weil Gott nicht nur an einem Volk und einer Mentalität gefallen hat, sondern an so vielem. Und in der Gemeinde Jesu geschah etwas im Römischen Reich, was einzigartig war bis dahin und auch bis heute einzigartig ist, nämlich dass Menschen zusammenkommen, die sonst nichts miteinander zu tun haben. Sklaven und Freie. Ein Skandal im Römischen Reich. Diese christlichen Gemeinden durchbrechen etwas, was gesellschaftstragend ist, nämlich die Ständeunterschiede. Und deswegen wurden sie auch verdächtigt. Und bis heute ist es so, soll es so sein, dass es keine Unterschiede geben darf in der Gemeinde Jesu, Brüdern und Schwestern. Der Reichsgraf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf hat als erster dies klar formuliert. Manchmal brauchen die Dinge Gottes sehr lange, bis sie sich durchsetzen im Bewusstsein der Menschen, weil wir so träge sind. Und er sagte, es gibt keinen Unterschied zwischen dem Fürstenstand und dem einfachen Bauern- oder Handwerkerstand. Und deswegen hat er sich in der Gemeinde mit hineingesetzt zwischen die Schwestern und Brüder. Da gab es keine Fürstenloge, wie hier noch in der Kirche. Und auf den Herrnhuter Friedhöfen gibt es keine Grabsteine, die da emporstehen und wo manche Leute ganz wichtig und groß schon dann auch noch im Tod und über den Tod hinaus sind, sondern diese Steine sind alle klein und flach und liegen einfach in der Wiese. Denn wir sind vor Gott alle gleich. Und der Tod macht's offenbar. Aber natürlich, der Mensch will immer seinen Turm bauen und wer reich ist und gebildet und einflussreich, der macht sich eben ein Grabmal, zu dem man aufschauen muss. Nicht? So ist der Mensch. Und August der Starke, den kann man in Dresden bewundern, mich kotzen diese ganzen Dinge an. Warum muss der da auf einer riesengroßen Säule auf einem Pferd sein und alle gucken empor und staunen, was soll das? Aber alle finden es toll, ha? Huh? Es steckt so in uns drin, dass wir den Menschen verherrlichen. Und wir wissen ganz genau, auch bei den Bauwerken, die wir bewundern und sagen, toll, 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 warum fährt man nach Rom und guckt sich das an? Warum findet man das toll? Man weiß es genau, wie es geschaffen worden ist. Auf dem Rücken von Millionen armer Menschen, denen man das Geld abgepresst hat. Warum bewundern wir das? weil wir alle denselben Geist atmen, wir schätzen die Selbstvergottung des Menschen. Das ist der Punkt. Und Jesus sagt, ihr sollt niemanden Herrn nennen, sondern einer ist euer Herr und Meister und ihr seid Brüder unter Brüdern. Die Apostel hatten damals keine Ahnung, wie sie das, was Jesus ihnen gesagt hatte, umsetzen sollten. Jesus hatte gesagt, geht in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Da saßen sie und sagten, wie soll das gehen? Wir wissen es nicht. Deswegen haben sie 40 Tage gewartet und gebetet. Gewartet auf die Verheißung, die Jesus ihnen gegeben hatte, dass er sie mit seinem Geist erfüllen würde. Denn nicht menschlicher Geist kann die Dinge Gottes verwirklichen, sondern nur Gottes Geist. Jesus sagte zu seinen Jüngern, ihr könnt ohne mich nichts tun. Und das möchte ich euch sagen, ihr könnt in eurem Leben vieles tun. Ihr könnt Karriere machen, ihr könnt eine Familie gründen. Ihr könnt vielleicht sogar auch mit aller Kraft daran arbeiten, dass diese Familie hält. Aber Jesus sagt, ihr könnt ohne mich nichts tun. Was meint er damit? Er meint, ihr könnt nichts tun, was wirklich einen Ewigkeitswert hat, sondern diese Dinge geschehen durch seinen Geist. Als der Geist Gottes kam, wie wir in der Pfingstgeschichte hören, nahm diese Baustelle richtig Fahrt auf. Auf einmal hören sie sich die Apostel reden in ihren Sprachen. Da werden Barrieren überwunden. Da finden Völker zueinander. Die christliche Gemeinde im Römischen Reich war eine Mixtur aus allen möglichen Kulturen. Und es wurden überwunden, nicht nur Standesgrenzen, sondern ich möchte auch mal sagen, es wurden sogar auch Ekelgrenzen überwunden. Für Juden war das ekelhaft, dass da Schweinefleisch auf dem Tisch steht oder andere Dinge. Das ging einfach nicht. Und trotzdem bildeten sie eine Gemeinde mit Christen aus den Völkern. Es ist ein Auftrag auch für uns, dass wir solche Grenzen überwinden, die uns anhaften. Und das ist das Projekt, zu dem Gott uns beruft. Und das möchte ich euch sagen an dem Konfirmationstag. Wir arbeiten immer auf irgendeiner Baustelle. Und ich möchte auch nicht sagen, dass die Baustellen, die wir so haben, Ausbildung und Familiengründung und all diese Dinge unwichtig wären. Nein, es sind ja wichtige Baustellen. Aber die entscheidende Baustelle, zu der wir gerufen sind, ist, dass wir teilhaben an diesem Werk, was Gott ins Leben gerufen hat und an diesem geistlichen Bau, nämlich dem Tempel Gottes, der die Gemeinde ist. Da sollst du, jeder Einzelne, ein lebendiger Baustein sein. Das ist Gottes Projekt. Und deswegen ist die Frage, wenn unser Leben nun eine Baustelle ist, entweder schaffen wir selbst auf dieser Baustelle nach unseren eigenen Gutdünken, wir verfolgen dann verbissen unsere Pläne, was wir uns vorstellen auf der Jagd nach dem großen Glück, oder wir lassen Gottes Geist an uns und mit uns arbeiten, dass Gott das verwirklichen kann, was er sich vorgenommen hat. Und er hat einen großartigen Plan für jeden von uns. Er hat jeden von euch mit ganz besonderen Gaben geschaffen und auch mit Grenzen. Und es ist eine große Herausforderung, das zu erkennen, auch seine Grenzen und zu sagen, das ist nicht meins. Das ist nicht mein Spielfeld, das ist nicht meine Baustelle. Ich bin zu anderem berufen. Gott schenke euch, dass ihr das erkennt. Wenn die Vision deines Lebens ist, Teil dieser Bewegung Gottes zu sein und Anteil am Reich Gottes zu bekommen und ein Stein im Tempel Gottes zu sein, dann steht das Ergebnis heute schon fest. Dieser Bau wird fertig werden. Von dem Turmbau zu Babel heißt es, sie mussten aufhören, die Stadt zu bauen. Die Gemeinde Jesu gehört heute zu der am stärksten verfolgten Gruppe weltweit. 200 Millionen verfolgte Menschen, mehr oder weniger stark. In Deutschland ist das Christentum oder das, was man so benannt hat, das Volkskirchentum, auf dem Rückzug. In Südamerika ist ein unglaubliches Wachstum von Gemeinde, in Afrika, in Asien, selbst in China, in arabischen Ländern, wo der Übertritt zum christlichen Glauben den Ausschluss aus der gesamten Familienbande bedeutet. Und dort wächst die Gemeinde Jesu. Der Bau, den Gott sich vorgenommen hat, der wird fertig werden. Und es wird niemand hindern können. Die römischen Kaiser konnten es nicht hindern. Die weltlichen Machthaber bis heute können es nicht ändern. Dieser Bau wird fertig werden. Und deswegen ist die einzige Frage, die sich wirklich stellt, auf welcher Baustelle bin ich? Ich ermahne euch alle, euch, die Gemeinde, in Jesu Namen, lass das deine einzige Sorge sein, auf der richtigen Baustelle zu sein. und nicht auf einer falschen, wo man am Ende feststellt, ich habe mein Leben in den Sand gesetzt. Alles, was wir sehen, das muss fallen und vergehen. Wer Gott liebt, wird ewig stehen. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Geist mit deiner Kraft, die uns verbindet und liebt.